Deutschlandfunk Kultur heute.
Das Filmfestival in Venedig wird uns gleich interessieren. Eine Iphigenie auf Tauris als italienische Oper in Innsbruck und die Verleihung der Goethe-Medaillen. Das können Sie in den nächsten 25 Minuten erwarten. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Aber zuerst zu einer Überraschung. Die ist nämlich den Kritikern gelungen. Nicht die Berliner Volksbühne, nicht das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg, nicht das Akademietheater in Wien oder die Kammerspiele in München sind siegreich. Nein, das Fachmagazin Theater heute hat das Schauspiel in Magdeburg zum Theater des Jahres gekürt. Susanne Burkhardt, Theaterkritikerin und Redakteurin von Deutschlandfunk Kultur, habe ich gefragt, was macht das Leitungsteam in Sachsen-Anhalt in Magdeburg um den Schweizer Generalintendanten Julien Chavard so erfolgreich? Was machen die richtig und besser als andere Häuser?
Ja, da kann ich vielleicht vor allem für das Dreierleitungsteam des Schauspiels sprechen. Das ist Clara Weide, Bastian Lomscher und Clemens Leandern. Das ist eine Regisseurin, ein Dramaturg und ein Bühnen- und Kostümbildner. Und die funktionieren als Kollektiv extrem gut. Und woran liegt das? Ja, das liegt zum einen daran, dass sie sehr engagiert sind, dass sie sehr experimentierfreudig sind und sie sind auch sehr mutig. Also ich weiß von Jan Friedrich, das ist ja der Regisseur, der mit Blutbuch beim Theatertreffen war, übrigens erstmals ein Theater aus Sachsen-Anhalt beim Theatertreffen Magdeburg, nach einer Romanvorlage, in der eine nonbinäre Figur auf Identitätssuche ist. Und Jan Friedrich hat uns erzählt, wie es dazu kam, dass das da inszeniert wurde. Er hat einfach Bastian Lomscher mal abends in der Bar erzählt, ich würde das so gerne machen, ich lese dieses Buch, das ist so fantastisch und so toll und eigentlich sollte ein Klassiker inszeniert werden. Und dann haben die einfach heimlich beim Verlag angefragt, ob es die Rechte noch gibt. Und dann haben sie die bekommen und haben dann Jan Friedrich gesagt, du, wenn du willst, brauchst du den Klassiker nicht machen, mach das. Und also das zeigt vielleicht schon, wie da vorgegangen wird. Also man setzt dann vielleicht nicht auf eine sichere Bank, sondern riskiert eben auch mal was wie Blutbuch. Und das hat natürlich total funktioniert, war beim Theatertreffen und hat eben nicht nur eine theaterbegeisterte Gemeinde beglückt, sondern auch die queere Community von Magdeburg, die ja nicht so stark ist, aber denen einen Raum gegeben. Und interessanterweise kommen jetzt auch ganz unterschiedliche Leute in das Haus. Also nochmal kurz zusammengefasst, Experimentierfreude und Mut ist, glaube ich, so das, was dieses Theater besonders auszeichnet.
Nach der Vorlage von Kim de Lorison.
Genau.
Schauspielerin des Jahres ist Julia Riedler in ihrer Rolle als Fräulein Else von Arthur Schnitzler am Wiener Volkstheater. Nicht ganz unerwartet ist eine Stuttgarter Inszenierung, die ziemlich Schlagzeilen gemacht hat, Susanne Burkhardt, nicht wahr?
Ja, interessant, dass du das sagst, dass das eine Stuttgarter Inszenierung ist. Es ist nämlich eine Kooperation von Schwerin, Berlin und Stuttgart. Aber in Stuttgart ist es besonders bekannt geworden, weil Sancta, nach dieser Kurzoper von Paul Hindemith, Sancta Susanna, dort einen Skandal ausgelöst hat, weil Menschen in Ohnmacht gefallen sind. Weil, man weiß ja, Florentina Holzingers Team, das sind alles Frauen, die spielen nackt. Und da gab es halt ein paar krasse Szenen. Da wird sich Fleisch aus der Haut geschnitten, es wird gegrillt und dann auch gegessen. Dieses Finger in die Wunde liegen wirkt da wirklich buchstäblich praktiziert. Und das haben einige Leute da offenbar nicht so gut verkraftet und fielen in Ohnmacht. Die Bild-Zeitung hat das extrem skandalisiert. Und deshalb ist wahrscheinlich Stuttgart hängen geblieben. Es ist eine Kooperation auch mit ganz vielen Festivals. Es geht um die Lustfeindlichkeit der katholischen Kirche und die Selbstbestimmung einer Frau. Und das ist ein Gesamtkunstwerk, muss man sagen, und absolut verdient. Und da kann man eigentlich in diesem Jahr, glaube ich, überhaupt nicht dran vorbei.
Zum Abschluss nochmal an den Anfang anknüpfend. Lassen sich vielleicht mal ganz groß gefragt aus der Wahl von Magdeburg in Sachsen-Anhalt, dem Theater des Jahres 2025, kulturpolitische Schlüsse ziehen? Also Kulturstärkung als soziales Kapital, Demokratieförderung oder zumindest ein bisschen Rückenwind?
Naja, dazu müssen wir zum einen mal gucken, diese Umfrage, 47 Kritiker, wir haben ja einige Voten, Theater des Jahres mit 6 Voten, dann Volksbühne oder das Staatstheater Wiesbaden mit 4 Voten, also knapp nicht Theater des Jahres geworden. Also diese Umfrage muss man natürlich mit ein bisschen Vorsicht genießen. Und woran liegt das? Weil die Kritiker natürlich gar nicht mehr überall hinkommen, sondern fast nur noch die Theatertreffen-Jury bezahlte Reisen vornehmen kann. Das heißt, wir haben sicherlich jede Menge blinde Flecken, wo nicht hingeschaut wird. Aber wenn sich Schlüsse ziehen lassen, ja, dann vielleicht aus dem Ärgernis des Jahres. Das ist die fatale Spar- und Kulturpolitik von Berlin und anderswo. 27 von 47 Kritikern haben das als Ärgernis des Jahres genannt. Und da könnte man vielleicht sagen, ja, ein Appell für Stärkung der Kulturberichterstattung aus im ländlichen Raum. Und dass zum Beispiel Florentina Holzinger in Schwerin auch sehr erfolgreich war. Oder wir jetzt Magdeburg haben. Das ist natürlich wichtig für diese Region, dass die gesehen werden, diese Orte. Gibt natürlich einen Aufwand den Leuten, die da vor Ort Theater machen und damit natürlich auch Demokratie stärken.
Sagt Susanne Burker, Theaterkritikerin, Redakteurin von Deutschlandfunk Kultur. Übrigens nachhörenswert ist der Theaterpodcast, den sie macht. Der ist die Nummer 76 von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik. Da waren nämlich im Januar dieses Jahres alle in Magdeburg bereits zu Gast. Mit Paolo Sorrentinos La Grazia, die Gnade, da hatte das Filmfestival in Venedig nach der gestrigen Eröffnungszeremonie, wir haben gestern berichtet, seinen ersten Wettbewerbsbeitrag. Der Kollege Rüdiger Suchsland ist in Venedig, unser Filmkritiker. Toni Servillo spielt einen amtsmüden italienischen Staatspräsidenten. In diesem Eröffnungsbeitrag ist das so zutreffend, Rüdiger?
Ja, das ist so zutreffend und das war ein schöner Eröffnungsfilm, so kann man das zusammenfassen. Eröffnungsfilme sind ja immer ein bisschen was Spezielles, weil es auch darum geht, für dieses sehr eigene Publikum aus Honoratioren, aus Sponsoren, aus Politikern etwas zu finden, was sie nicht erschreckt, also bloß nicht zu viel Kunst, was sie gut unterhält, was vielleicht ein Heimspiel ist, in dem Fall dann Sorrentino, oder das ist ja so der kleine König des italienischen Kinos jetzt, wo die ganz großen Namen längst nicht mehr leben und was anderes hat man nicht wirklich. Nanni Moretti hat sich zur Ruhe gesetzt. Ich würde sagen, man hört das vielleicht schon raus, das ist ein okayer Film. Es ist aber kein Film, der irgendwie besonders lang hängen bleibt. Es gibt manchmal ziemlich schlechte boulevardeske Witze, dann auch wieder gute. Und so richtig findet der Film nicht sein Thema, außer dass es um das Selbstmitleid alter Männer geht. Anders kann man es nicht sagen. Ich meine nicht den Regisseur, sondern die Figur.
Lassen Sie uns über einen Wettbewerbsbeitrag sprechen, den Sie auch gesehen haben, der, wenn ich es richtig weiß, in den späten 50er Jahren im kommunistischen Ungarn spielt, nämlich von Laszlo Nemes. Der Film heißt Orfan. Klären Sie uns auf, was ist das für ein Beitrag?
Ja, Laszlo Nemes ist ja ein ungarischer oppositioneller Filmemacher, der sich immer mit der Shoah bisher in seinen Spielfilmen beschäftigt hat. Son of Saul ist berühmt geworden, war, glaube ich, Oscar nominiert über das Dasein in einem Konzentrationslager. Dann hat er Sunset gemacht, das war eine bürgerliche Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg. Und jetzt geht er nach dem Zweiten Weltkrieg in die 50er Jahre eben hinein und ein jüdisches Waisenkind, was ganz am Anfang des Films seiner Mutter, die es gar nicht kennt, ein kleiner Junge zugeführt wird, der ist dann im pubertierenden Alter, das ist unmittelbar nach dem ungarischen Aufstand, und der sucht seinen Vater. Er ist eigentlich so ein etwas zu jung geratener, zorniger junger Mann. Also diese Rollen, die James Dean oder Marlon Brando in den 50er-Jahren Hollywood-Filmen gespielt haben, das ist er hier auch. Der weiß eigentlich nicht, wogegen sich sein Zorn richtet. Er ist aber auf der Vatersuche. Und diese Vatersuche, das ist ein Thema, das ich auch, da kommen wir sicher noch drauf, durch andere Filme zieht, aber das steht hier ganz im Zentrum. Das ist ein interessanter Film, der eigentlich so eine Welt zeigt, die wir im Westen gar nicht kennen. Es ist ein gut gemachter Film. Der ist jetzt filmisch nicht so aufregend wie die beiden Spielfilme davor, aber es ist ein wichtiger Beitrag zum ungarischen Kino, der natürlich in seiner Faschismuskritik auch aktuelle Seiten hat und ohne Frage auch ein bisschen in manchem auf die Gegenwart zielt.
Dann lassen Sie uns, bevor wir das nochmal aufgreifen, sozusagen als Skerze noch etwas erwähnen. Wir haben hier gelesen und gehört, dass George Clooney sich gerade schon Termine absagt, weil er irgendwie einen etwas kratzigen Hals wohl hat. Aber sein Film läuft, Jay Kelly, in der Regie von Noah Baumbach. Was ist das? Eine tragische Komödie über einen alternden Filmschauspieler?
Ja, also genau, so tragisch ist es nicht. Es ist vor allem mal eine Komödie. Noah Baumbach ist vielleicht nicht der originellste Regisseur, aber ist ein sehr, sehr guter Drehbuchautor und das sieht man hier auch. George Clooney spielt eigentlich sich selbst in diesem Film und wenn er sich ein bisschen schont und man dann diesen Film gesehen hat, dann denkt man, naja, der Mann, der muss sich ja auch schonen, denn der ist schon in seiner nicht mehr Midlife, sondern eher Spätlife-Crisis. Ich glaube, George Clooney hat noch nie so alt ausgesehen, wohlgemerkt ausgesehen, wie in diesem Film. Er spielt einen Hollywood-Star, der so eine persönliche Krise hat und der dann nach Italien fährt und seine Familie sehen will, so Vaterprobleme. Auch hier ist wieder so dieses Vater-Sohn-Thema, beziehungsweise in dem Fall sind es Töchter und sein bester Freund hat Kinder und um die geht es. Es geht um die Generation. Das ist alles versöhnlich, es ist gleichzeitig aber auch ganz schön melancholisch. Mir hat der Film gut gefallen, weil er sehr unterhaltsam ist. Es ist, George Clooney sieht man auch immer gern. Es ist, wie gesagt, ein gut geschriebener Film, der aber auch ganz ein bisschen Netflix-Produktion einen dann wieder darüber nachdenken lässt, wie lang es denn eigentlich mit jetzt im Kino noch so weitergeht, weil auch George Clooney sich schon so ein bisschen spiegelt in den alten Hollywood-Stars. Cary Grant, Gary Cooper wird alles erwähnt. Aber Film im Film und dieser ganze Apparat, den die Leute um sich herum tragen, den man ja hier in Venedig tagtäglich in jeder Ecke sieht, das wird hier auf die Leinwand geworfen. Und das ist natürlich insofern auch spannend, weil es die Selbstreflexion des Filmfestivals und der Filmszene ist.
Mit Rücksicht auf die schlechte Leitung vielleicht noch ein kurzes Wort über den osteuropäischen Film abschließend, Rüdiger.
Genau, ja, wir haben Orphan schon erwähnt. Es gibt mehrere Filme, die sich mit Vätern, mit Vater-Sohn, Vater-Töchter-Beziehungen, auch manchmal Mütter-Beziehungen beschäftigen. Mir ist besonders aufgefallen, und das ist ein herzerwärmender Film, aber keineswegs kitschig, sondern auch tief. Der heißt Laguna, die Lagune. Und er stammt von dem Litauer Šarūnas Bartaš, der tatsächlich seine ältere Tochter verloren hat. Wie, weiß man nicht genau. Das war eine junge Frau in Mexiko. Es wird mal nahegelegt, sie könnte sich umgebracht haben. Und er fährt mit seiner jüngeren Tochter eben nach Mexiko. Und das ist so ein Requiem in Form eines Films, das einem sehr nahe geht. Ein Essay-Film. Und gestern hat Werner Herzog die Auszeichnung bekommen. Das könnte auch ein Film von Werner Herzog sein, in seinem Interesse für die Natur, für die Menschen, die vor Ort leben. Eigentlich für alles. Ein unglaublich neugieriger und sehr kluger Film.
Rüdiger Susland, live aus Venedig mit einer ganzen Batterie an eindrucksvollen neuen Filmen zum Start dieses Festivals. Danke dafür und bitte die mäßige Leitungsverbindung zu entschuldigen. So ist das, wenn man im Live-Radio macht. Bei den Innsbrucker Festwochen für alte Musik. Dazu kommen wir jetzt. Da gab es eine dreiaktige Oper und der Titel kommt vertraut vor. Iphigenia in Tauride von Tommaso Traetta. Goethes bekanntes Drama Iphigenia auf Tauris wird 1779 im Todesjahr des Komponisten uraufgeführt. Da war die Oper aber schon 15 Jahre alt. Der antike Stoff war also verbreitet und beliebt. Iphigenia wird von der Göttin Diana bekanntlich gerettet, lebt auf Tauris, der heutigen Krim. Sie ist dankbar, dankbar für ihre Rettung, aber sie ist unglücklich. Sie will weg. Menschenopfer, Blutvergießen, Gewalt, davon hält sie nichts. Am Ufer stehe ich lange Tage, das Land der Griechen mit der Seele suchend, sind die berühmten Verse bei Goethe. Jörn Florian Fuchs hat diese Oper von Tommaso Traetta gesehen. Ihn habe ich gefragt, was macht die deutsche Regisseurin Nicola Raab aus dieser Oper?
Erstmal kurz zum Komponisten Traetta. Der war ein Hauptvertreter der sogenannten neapolitanischen Schule. Das ist eher etwas für Philologen heute. Wichtiger ist vielleicht der Aspekt, dass er als ein Opernreformer galt und gilt. Einige Jahre vor Gluck hat er nämlich aus der strengen Opera Seria schon etwas entwickelt, was so in Richtung französische Oper geht, französisches Klangkolorit. Also es sind ariose Verzierungen, die dann aber auch in einen längeren Gesang münden, nicht nur eben diese Da Capo-Schlachten, wobei hier doch noch vieles im traditionellen Sinne ist, also Koloraturen, Gewitter, ein bisschen maschinell das Ganze, Arie an Arie, aber wie gesagt mit einem kleinen Blick in die Zukunft, die es dann vor allen Dingen mit Gluck gibt. Das zu Traetta. Nicola Raab, sie inszeniert diese Geschichte einerseits ein bisschen zeitlos gegenwärtig, was die Kostüme betrifft, aber es gibt auch so einen leichten Retro-Touch, so ganz genau, wo das spielt, weiß man nicht. Klar ist aber, dass wir es offenbar mit einer Kunstausstellung oder Kunstakademie zu tun haben, denn wir sehen auf der Drehbühne immer wieder Skulpturen. Das könnte das Heiligtum sein der Diana, das will ja Iphigenias Bruder Orest stehlen. Es sieht aus so wie so ein zerknittertes Kleid etwa und es gibt auch verschiedene andere Skulpturen und es gibt den Chor, der zum Beispiel dann auftaucht und wie in einem Museum vor diesen Objekten verharrt und ein paar Blätter hat, auf denen wohl eine Anleitung steht, was das Ganze soll. Was das Ganze soll, kann ich letztendlich nicht befriedigend erklären. Vielleicht ist damit gemeint, auch wir stehen heute als Gegenwärtige vor diesem Kunstwerk, dieser Oper von Traetta, ein bisschen ratlos. Das könnte zumindest so eine Pointe sein.
Was ist das für eine Musik? Eine ausgeprägte Präsenz des Chores gibt es. Es gibt Rache-Arien und es gibt wohl eine herausragende spanische Sopranistin, Rocío Pérez. Was ist das für Musik, Jörn Florian Fuchs?
Der Chor ist schon eine entscheidende Figur, ein entscheidender Charakter in diesem Werk. Und das sind auch Passagen, die wirklich vom strengen Opera-Seria-Prinzip abweichen. Also da ist das Stück noch am überzeugendsten. Wir hören jetzt erstmal die Titelpartie, die Iphigenia.
Oh,
Das jetzt Rocío Pérez eben als Iphigenia. Dann gibt es noch die Dori von Carolina Bengtsson. Das ist eine Vertraute von Iphigenie. Also das Ganze ist ohne Striche hier gegeben in Innsbruck. Das ist in gewisser Weise deswegen problematisch, weil die fünf Protagonisten, die hier auf der Bühne stehen, ein bisschen an ihre vokalen Grenzen kommen, eben was dieses maschinelle Koloraturengewitter betrifft. Das ist schon problematisch. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob das richtig ist, ohne Striche so ein Stück heute aufzuführen. Es befremdet doch ein wenig. Auf der anderen Seite ist es eine szenische Wolte noch drin, dass das Ganze nicht wie in der Vorlage positiv ausgeht. Also die Geschwister Iphigenie und Orest kommen ja heil aus der Nummer raus. Der böse Herrscher wird ermordet. Das ist hier zwar auch so, aber es bleiben eigentlich einsame Charaktere zurück und vor allen Dingen die Iphigenie bleibt auch ein bisschen ratlos, fragend zurück. Also so ein in gewisser Weise offener Schluss. Dem Publikum hat das sehr, sehr gut gefallen. Das ist sicherlich eine Rarität, die bei den Innsbrucker Festwochen hier auch den Platz zurechtfindet. Ich bin nicht ganz sicher, ob man das jetzt an größeren Opernhäusern unbedingt erleben möchte. Dazu finde ich das Stück insgesamt, ehrlich gesagt, nicht stark genug. Und Christophe Rosset mit dem Talon Lyrique, Fachensemble für barocke Musik, hat das sehr solide gemacht. Die haben es schön gespielt. Ich hätte mir ein bisschen mehr Zug in dem Ganzen gewünscht. So ist es eher so eine Verwaltung dieser Partitur gewesen.
Sagt Jörn-Florian Fuchs über Tommaso Traltas Iphigenie gesehen in Innsbruck. Sie gilt als wichtigste Auszeichnung der auswärtigen Kulturpolitik Deutschlands, die Goethe-Medaille. Sie ging in diesem Jahr in Weimar an den türkischen Kulturförderer Osman Kavala sowie die Sprachwissenschaftlerin Li Yuan aus China und den Autor David van Reybrouck aus Belgien. Kultur und Sprache als zentrale Mittel der freien Verständigung sind ihnen wichtig, wichtig in feindlicher und unfreier Umgebung, in der sie teilweise leben. Unser Korrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, ist bei der Preisverleihung dabei und hat das seit heute Nachmittag beobachtet. Henry, wer sind die Preisträger?
Ja, ich muss erstmal dazu sagen, ich stehe hier gerade neben dem Empfang, der gerade noch stattfindet nach der Preisverleihung. Deswegen hört man das vielleicht so ein bisschen im Hintergrund. Die drei Preisträger, erstmal Li Yuan, ist eine Germanistin, die sich unermüdlich dafür einsetzt, dass die deutsche Sprache in China stärker gelehrt wird, dass sie besser gelehrt wird, dass ein Kulturaustausch stattfindet, dass Chinesen Deutsch lernen und auch sozusagen den deutschen Kulturraum kennenlernen. Und damit ist sie sehr weit gegangen. Sie hat einen Sprachkorpus, so nennt sie das, erstellt. Das sind 4000 Texte. Und zwar sind es Aufsätze von Schülern, von Studenten, die Deutsch gelernt haben, in ganz unterschiedlichen Lernstufen. Und sie hat geguckt, was machen die für Fehler und hat das analysiert. Und das geht dann direkt wieder in die Lehre hinein. Das heißt, sie möchte aus den Fehlern hinaus die Lehre verbessern. Und sie hat auch darüber gesprochen, wie wichtig es sei, dass Sprachen und damit auch Kulturen miteinander umgehen. Und sie hat auch darüber gesprochen, gestern schon in einer Veranstaltung, was sie dabei gelernt hat.
Das war am Anfang wirklich schwierig. Man muss selber wirklich kritisch hinterfragen. Und dazu gehört natürlich Diskussionskultur hier. Ich war am Anfang so schockierend überrascht in dem Kolloquium von meinem Professor. Das war so eine heftige Diskussion. Aber dabei habe ich gelernt, ja, das gehört zur Wissenschaft. Und diese Diskussionskultur habe ich nach China mitgenommen.
Ja, das war Li Yuan, eine der Preisträgerinnen. Das andere war dann David van Reybrouck. Sie haben es eben auch schon angesprochen. Seine großen Themen sind Dekolonisierung, Dekarbonisierung und Demokratisierung. Und diese drei Themen bringt er auch noch zusammen. Und das ist wirklich interessant. Er hat sehr, sehr viele Veteranen des indonesischen Befreiungskampfes interviewt, der ja vor 70 Jahren war. Das heißt, er hat uralte Menschen interviewt, hat auch erzählt, wie er mit ihnen gesprochen hat, was er aus ihnen herausbekommen hat. Dann spricht er darüber, dass ja die Kolonialisierung eigentlich heute auch noch stattfindet. Allerdings kolonialisieren wir seiner Ansicht nach heute nicht mehr Kontinente wie Asien und Afrika, sondern wir kolonisieren die Zukunft. Also wir nehmen sozusagen durch die Karbonisierung, indem wir immer weiter Kohle und Öl verbrennen, nehmen wir unseren zukünftigen Generationen ihr Leben, ihre Zukunft weg. Und deshalb fordert er eine Demokratisierung, versucht das auch auszuprobieren mit verschiedenen Projekten, indem er einerseits Bürgerbeteiligung voranbringt, aber auch Projekte, wo mit Losverfahren Leute bestimmt werden. Er sagt also, diese parlamentarische Demokratie alleine kann es nicht mehr bringen. Er war eigentlich auch heute, glaube ich, der Liebling der ganzen Veranstaltung. weil er auch sehr, sehr witzig ist, sehr charmant ist. Und er hat auch noch mal, er ist auch sehr, sehr für sein Zuhören gelobt worden und hat noch mal erklärt, warum es für ihn wichtig ist, ganz einfachen Menschen zuzuhören.
Viel interessanter scheint es mir, mich einfach zusammenzusetzen mit einem alten Mann oder einer alten Frau. Und die Frage ist nicht, was haben Sie über die Holländer gemeint in den 30er Jahren, das ist dumm. Aber einfach zu fragen, was haben Sie eigentlich gegessen? Welche Kleidung haben Sie damals getragen? Hatten Sie Waffen? Wie oft hat ihr gebetet während der Unabhängigkeitskrieg und so weiter? Nicht nur der Devil ist in den Details, aber auch die Wahrheit.
Ja, das war David van Reybroek, der belgische, was kann man sagen? Er ist Autor, er ist Historiker, er ist
jetzt hat uns offenbar
Archäolog.
Da ist er wieder.
Dritter Preisträger war Jan Osman Kavala, der selbst ja nicht anreisen konnte.
Jetzt haben wir durchgehend ein bisschen Leitungsprobleme, aber die wesentlichen Dinge sind, glaube ich, gesagt worden. Osman Kavala haben wir bereits gestern ausführlich vorgestellt, den Kulturförderer und Mäzen, der in lebenslanger Haft in der Türkei sitzt, und seine Ehefrau hat den Preis, die Goethe-Medaille, entgegengenommen. Henry Bernhard hat uns berichtet, live von den Feierlichkeiten zur Goethe-Medaillenpreisverleihung in Weimar. Dem Van Gogh-Museum in Amsterdam droht überraschend die Schließung. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Susanne Lurwig.
Das Van Gogh-Museum in Amsterdam muss dringend saniert werden. Massen von Besucherinnen und Besuchern, Bauschäden und veränderte Bedingungen durch den Klimawandel haben dem Haus Schaden zugefügt. Um es weiter betreiben zu können, müsse die Instandhaltung vorangetrieben werden, heißt es aus Reihen des Museums. Bei der Eröffnung 1973 hatte die niederländische Regierung zugesagt, das Haus großzügig zu unterstützen. Doch nun scheint nicht genügend staatliches Geld da zu sein. Die Sanierung soll 2028 beginnen, 3 Jahre dauern und wird voraussichtlich 104 Millionen Euro kosten. Das Van Gogh-Museum zeigt mehrere hundert Werke des berühmten Künstlers aus direktem Familienbesitz. Sollte der Staat nicht zu seinem Wort stehen, finanziell einspringen, dann müsse man das Haus vermutlich schließen, so die Verantwortlichen. Finanzprobleme dürfte die neue Direktorin des Getty-Museums, Verena Lepper, eher nicht haben. Die Ägyptologin wechselt nach Los Angeles. Wir haben gestern in Kultur heute berichtet. Das Getty-Museum ist die weltweit finanziell wohl am besten ausgestattete Kultureinrichtung. Geld vom Staat wird da eher nicht benötigt. Dadurch hofft Verena Lepper, auch weitestgehend von der Einflussnahme Donald Trumps geschützt zu sein, wie sie in unserer Sendung Fazit erzählte.
Ich würde mal sagen, die Wissenschaft und auch die Museumswelt sind beide international. Es gab und gibt immer gute Kontakte zwischen Deutschland und den USA. Aber der Search zur Getty Villa war klar ein internationaler. Hier wurde sehr sorgfältig weltweit gesucht. Umso mehr freue ich mich, dass ich als Deutsche dieses wunderbare Haus jetzt leiten darf. Und ich glaube an die demokratischen Strukturen, ich glaube an die Amerikaner. Und ich denke, erst recht jetzt sollte man Solidarität zeigen.
Die Ägyptologin Verena Lepper in unserer Sendung Fazit zu ihrem Wechsel ans Getty-Museum. Das ganze Gespräch können Sie in der Deutschlandfunk-App hören. Der Protest gegen die Leihgabe des Wandteppichs von Bayeux an England wird immer größer. Inzwischen haben 60.000 Menschen in Frankreich eine Petition unterschrieben, die gegen die Leihgabe sind. Es wird befürchtet, der fast 70 Meter lange Teppich aus dem 11. Jahrhundert könnte auf dem Transport beschädigt werden. 91 Jahre und immer noch bereit zu tanzen oder in jedem Fall bereit, den Dancefloor für andere zu bereiten. Der italienische Modedesigner Giorgio Armani hat gerade einen der ältesten Clubs der Welt gekauft. Die Strandhütte Campania di Franceschi. Sie steht in Forte dei Marmi, einem mondänen Badeort an der toskanischen Küste. Die Hütte wurde 1929 zur Disco umgebaut und gilt seither als Kultadresse. Nach dem Tod des langjährigen Besitzers war die Zukunft ungewiss. Zahlreiche Interessenten soll es gegeben haben. Italienische Medien spekulierten über Gebote von bis zu 12 Millionen Euro. Giorgio Armani hat nur den Zuschlag bekommen. Ob er selber tanzen wird, ist ungewiss.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Interesse daran. In den Informationen am Abend ein Thema: Deutschland, Frankreich und Großbritannien aktivieren den Sanktionsmechanismus gegen den Iran. Ihnen einen guten Abend.